Heute vor 54 Jahren, also am 11. April 1970, startet im Kennedy Space Center in Cape Canaveral die Mondmission Apollo 13. Ziel war die dritte bemannte Mondlandung. Doch dazu sollte es nicht kommen. Denn 56 Stunden nach dem Start und über 300.000 Kilometer von der Erde entfernt explodierte im Servicemodul des Raumschiffs ein Sauerstofftank, der neben der offensichtlichen Versorgung vor allem für die Produktion von Strom und Wasser zuständig war. Daraufhin wurde die Mission abgebrochen und die drei Astronauten Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Hayes in einer weltweit beachteten Rettungsaktion zurück zur Erde geholt. 88 Stunden nach der Explosion landeten die drei, die, um zu überleben, in der Mondlandefähre ausharren mussten, sicher im Südpazifik. Und damit herzlich willkommen zu einer Ex-Luna Scientia-Folge, Lehrersprechtag mit Martin. Wir haben ein Problem, Pila.
Und Alex, das Attribut wollte ich auch nehmen.
Und ich hab's mir gedacht. Ja, ich dachte noch, überlasse ich's dir? Nö.
Nö. Absolut alles, was ich über dieses Ereignis weiß, stammt aus deinem Heute vor und dem Film mit Tom Hanks.
Dazu später mehr. Ja, genau, richtig. Alles einmal schön hier zusammengefasst.
Und natürlich Houston, wir haben ein Problem als geflügeltes Wort.
Absolut, ne? Absolut. Ja, auf der Wikipedia-Seite kann man sich den Originalton von diesem Houston, wir haben ein Problem, auch nochmal anhören. Gibt es einen Mitschnitt von dem Funk. Also, muss man sich mal vorstellen, 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, also ups, da ist so das Wichtigste, was wir haben hier an Bord, Sauerstoff. Einfach explodiert, ja. Und dann sind die wirklich mit so einem Slingshot-Move einmal um den Mond herum und wieder zurück zur Erde.
Ah, okay. Also das stimmt tatsächlich, weil so ist es ja, ja im Film. Ich wusste nicht.
Ja.
Da könnte ich noch, genau, ne? Weil die nämlich nicht, also zurückfliegen ging nicht, aber.
Genau, also bremsen und wieder Gas geben.
Gravitation des Mondes genutzt. Ja. Deflektor aktiviert und dann BÄM!
Ja, genau weil, ungefähr so.
Ganz ehrlich, das klingt wie so ein Star Trek-Move. Sowas machen die in Star Trek und dann ist das am Ende irgendwie das Blablabla-Manöver oder so.
Ja, ja, ja. Aber diese Slingshot-Sachen, die gibt's ja tatsächlich häufiger. Das machen ja viele, auch ja. Sonden und so, die losgeschickt werden. Einmal um die Venus rum und dann irgendwo hin oder so.
Ja, ja. Das ist immer krass. Wenn man es um die Sonne macht, macht man eine Zeitreise oder so, ne?
Ja, das ist doch in Star Trek 4 der Fall, oder? Das machen die doch da. Aber ja, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Ja. Ich dachte, das ist auch irgendwie ein schönes, passendes Heute vor zu dem kosmischen Ereignis, was sich an unserem Aufnahmetag hier ereignet hat, nämlich die Sonnenfinsternis. Allerdings nicht hier zu sehen, sondern nur in Amiland. Aber immer wieder, die Amis, ey. Einmal wieder quer rüber. Hätte man sich doch mal schön angucken können, aber nein, wir nicht. Wir kriegen erst in, was war, haben sie gesagt, 2080 oder so wieder die Möglichkeit dazu. Dauert noch ein bisschen. Müssen wir noch mal gucken. Ja. Ja. Aber bis dahin war ja schon der erste Kontakt, also dann haben wir ja ganz andere Probleme und andere Sachen. Dann können wir den Mond bereisen ohne Probleme, so als auch Normalsterbliche wahrscheinlich.
Mhm. Das war letzte Woche in
39 Jahren.
40 Jahren?
Nein. 39, ja. Ja.
64? Genau. 63?
63. Okay. Ich habe auch anlässlich des First Contact Days mir auch den Film nochmal wieder angeguckt. Es ist einfach immer wieder schön. Ich kann den wirklich mittlerweile wirklich mitsprechen, aber es ist nicht nur der beste Star Trek-Film, sondern auch echt einfach einer meiner Lieblingsfilme. Also, das ist auch einfach gut. So.
Er ist einfach super. Da ist einfach sehr viel gut dran, ja.
Ja.
Und im Gegensatz zu vielen anderen Star Trek-Filmen sehr wenig schlecht.
Ja, ist gar nichts vielleicht sogar. Vielleicht sogar gar nichts schlecht dran, genau. Das stimmt.
Mhm. Ah, ne, weil hier dieser Dings, der Dings nervt schon hier. Wie heißt der Steuermann? Fähnrich. Den es nur in dem Film gibt.
Der dann hinterher auch assimiliert wird, oder was?
Ja, der ist schon ganz schön kacke. Der nervt schon. Der hat so drei Sätze und dann ist schon so, oh, halt das Maul.
Ja, aber die Raumschlacht am Anfang macht einiges wieder wett, wenn die Defiant da kommt und dann die Enterprise und die Enterprise
so
E wird
geiles.
Und so viele Cameo-Auftritte. Naja, gut, ja. Lass uns da nicht da schon wieder eintauchen.
Ich glaube, der möchte ich auch noch mal gucken.
Leute, wir haben uns echt lange nicht gesehen. Erstmal herzlich willkommen hier an euch da draußen und so. Wir haben es lange nicht gehört. Die letzte Lehrersprechtag-Folge ist echt, also die normale Lehrersprechtag-Folge ist echt lange 100, her.
100 Jahre gefühlt, ne?
Ja, also
schon fast ein eigenes heute vor.
Und selbst die war ja auch eher nochmal eben so eine schnell, nicht dahingerotzte, aber das war ja die superschnelle Folge, 166, wo wir uns echt so beeilen mussten, weil wir das in der Pause aufnehmen mussten und so.
Ach ja.
In der Schule noch, das heißt, boah, das ist also, ja, also.
Genau, dann ist ausgefallen, also
genau,
da gab es Vertretungsstunde.
Da gab es eine schöne Vertretungsfolge. Genau.
Dann gab es zwei Ferien. Ist da eigentlich was draus geworden? Aus deiner Vertretungsstunde?
Nee, das, ich habe noch nichts davon gehört. Also.
Aber eingereicht hast du schon?
Ich habe es eingereicht, ja.
Aber,
ja
noch genau. Keine, aber noch keine Rückmeldung.
Ja, nee, genau.
Okay.
Ja.
Ja, was war los? Urlaub war los. Erste Woche haben wir uns ja so eine kleine Insta-Challenge gegönnt. Das war eigentlich ganz witzig.
Ja, wurde ich auch direkt von meinen Sus drauf angesprochen. Ah, lecker Bierchen gegönnt und so. Ja, klar, das ist Urlaub.
Ja, voll gut. Und ja. Meine Frau war richtig involviert. Die ist ja so die Fotografin eigentlich von uns beiden und war dann immer so, ja, hier, das könntest du noch machen und den. Also,
okay.
wenn du nicht so früh abgereist wärst, hätte ich noch einige Biere im Köcher gehabt.
Ja, was hätte ich machen sollen? Also, ich musste halt los und an dem Abreisetag selbst wollte ich dann auch kein Bier mehr trinken und das ist dann immer, ich war ja
dann
nur 6 Tage.
Dann warst du ja dann. Und danach warst du noch in Holland und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mache Kaktusbier, ist das ein bisschen unfair.
Beachbier wäre da auch gegangen wahrscheinlich, aber ich war ja auch nicht lange in Holland, aber der Reihe nach. So, also wir waren beide im Süden und haben die Sonne genossen, ich war in Ägypten, du warst auf Lanzarote, oder?
So ist das.
Ja, genau. Und das heißt, wir waren ungefähr auf dem gleichen Breitengrad, so.
Ja, haut hin.
Aber also, dazwischen war eine Sahara.
Genau, also Gran Canaria ist, oder die Kanaren sind so auf Höhe südliches Marokko.
Genau. Und
haut ja schon ganz gut hin, glaube ich.
Hurghada, Ägypten, auch ungefähr so südliches Marokko, das haut hin, genau, ja. Ja, war schön. Also wirklich hier dieses All-Inclusive, so ein Steigenberger-Hotel, das war wirklich sehr nett und auch sehr, sehr kinderfreundlich, sehr aufs Chillen ausgelegt, unglaublich viele Pools und so. Und da konnte man einfach mal wirklich die Seele baumeln lassen, auch mit Kind Urlaub machen geht also auch. Es war wirklich für alle sehr entspannt und wie gesagt, All-Inclusive, schön mit irgendwie immer Essen und halt immer, was man wollte, konnte man sich immer irgendwo holen. Nee, war schon gut, ja. Also, aber natürlich sonst von Ägypten haben wir nichts gesehen. Also, wir haben uns einmal kurz rausgewagt aus der Hotelanlage und sind zu einem Carrefour gelaufen, weil wir Windeln brauchten und weil ich meine Zahnbürste vergessen hatte. Das war direkt am ersten Tag. Und ansonsten haben wir uns nur im Hotel in der Anlage aufgehalten und das war auch okay so. Und das, ich glaube, das war auch besser so. Anders
ja,
geht's
da ist
nicht.
Ja, der Strand ist ja dann meistens an den Anlagen so direkt dran sozusagen, ne?
Ja.
Und
ja, das war so also, ein bisschen, man musste, da war so eine Promenade dazwischen, man musste aus unserer Anlage raus, über eine Straße drüber und dann wieder in eine andere Anlage rein, so einen großen Park durchqueren, so 400 Meter laufen und dann war man an unserem Strand. Aber da war dann auch wieder unser Hotelstrand, der eigene, so.
Und ah, okay.
Ja, aber das war eigentlich ganz nett.
Ach so, hatte
man hatte die
so zweite Reihe
so ein bisschen zu lang. Genau, ein bisschen zweite Reihe. Aber die gehörten alle zusammen. Das war auch eine Steigenberger Anlage und so. Das, da konnte man einfach rumlaufen auch und ja, war schon okay.
Das ist ein Bums.
Ja. Jojo.
Ja, das Problem ist ja dann halt, also das, was man sehen will, das ist ja das Problem an Ägypten. Das haben die ja auch gut versteckt, ne? Also.
Ja, es liegt auch nicht so unbedingt da, wo man hin möchte, um da Urlaub zu machen.
Genau, ne? Ja. Also Pyramiden und Sphinx da in bei Kairo halt, das ist ja.
Ja.
Und das ist ja von Hurghada dann auch noch. Also Hurghada ist ja so da die Gegend, wo man halt so Urlaub macht. Und von da bis Kairo sind halt auch nochmal, ich glaube, so 2 Stunden Fliegen oder
ja,
so.
Ja, und das genau, das brauche ich auch nicht, weil die habe ich ja schon mal gesehen. Also da war ich schon mal bei den Pyramiden und Sphinx.
Ja. Und dann will man ja dann eigentlich auch noch Tal der Könige sehen, aber das ist ja dann erstmal noch so richtig in die Wüste rein, aber so ja, richtig.
Genau, das hatten wir uns angeguckt, da hatten wir uns auch über Google Maps informiert, das wären so 2 Stunden Autofahrt gewesen von Hurghada aus, das wäre sogar gegangen, einmal so quer durch die Wüste durch halt sozusagen, aber das machst du ja nicht, vor allem nicht mit Kind.
Und schon mal gar nicht alleine und auch nicht alleine, glaube ich. Ich glaube, das ist keine gute Idee.
Nee, glaube ich auch nicht. Also.
So, das heißt, ich glaube, die beste Option, sich Pyramiden und Tal der Könige und so anzugucken, ist, glaube ich, Nilkreuzfahrt wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Nachteil an Nilkreuzfahrt ist Kreuzfahrt.
Genau.
Ja. Ergo, keine Pyramiden und Tal der Könige für Herr Pieler und ich tendiere dazu, dass das auch wahrscheinlich so bleiben wird bis zum Ende meines Lebens. Aber naja,
kann ich alles haben. Es haben schon andere Leute das Tal der Könige überlebt. Ohne es zu sehen. So ziemlich viele. Jo, und du, also Lanzarote, also Kanaren.
Genau, Lanzarote über die volle Distanz sozusagen, 2 Wochen, am Sonntag los so und, am Sonntag, Sonntagnacht zurück. Also ich glaube, ich war um 23:45 am Sonntag im Bett und dann Montag, also 5 Stunden, 45 Minuten später, Wecker, aufstehen, Attacke.
Boah, ey, wie du das, also warum macht ihr das? Das ist ja so heftig.
Das,
aber gut.
Das ist, also warum 2 Wochen? Weil das wie immer ein 2 Wochen Fliegeurlaub machen wollen.
Mhm.
So, und Sommerferien kann man das A nicht bezahlen und B ist das überall zu heiß dann,
ja,
wo man hin will. Und warum Sonntag auf Sonntag? Weil 600 Euro billiger als Samstag auf Samstag.
Echt?
Und für, okay, und für 600 Euro bin ich halt mal müde einen Tag.
Das stimmt, ja klar. Ich bin auch sonst müde und krieg dafür keine 600 Euro. Ja, das.
Ja, also Ja. Flugunterschiedpreise ist einfach geistesgestört.
Ja. Ja, gut.
Alternativ wäre auch noch gewesen, gleicher Preis wie jetzt Sonntag auf Sonntag, Samstag zurück, aber dafür dann nur 10 Tage statt 14. Wäre auch gegangen.
Also, ja.
Einfach komplett crazy.
Mhm.
Ja. Und dann, ja, war ganz cool. Also wir haben auch viel in der zweiten Woche sind dann auch noch Freunde nachgekommen, also der Patenonkel von Quentin und seine Frau, Shoutout an der Stelle, der gute Dennis, auch ja hier schon bekannter Typ in diesem Podcast, die sind dann auch nachgekommen, weil der ja auch Lehrer ist und dementsprechend an Ferien gebunden, die waren dann, ich glaube 8, weiß nicht, kann ich nicht rechnen, von Freitag bis Samstag, 8 Tage wahrscheinlich, egal, waren dann auch noch da, das war ganz cool. Und genau, dann haben wir in der ersten Woche so ein bisschen mehr gechillt und dann so ab dann, wo sie dann da waren, über das Osterwochenende und so, dann auch ein bisschen mehr gemacht, weil wir waren ja letztes Jahr schon auf Lanzarote, das heißt, wir hatten ja auch schon so ein bisschen Pflichtprogramm abgearbeitet und haben dann sozusagen dann nochmal so ein bisschen die Lücken gestopft, so Sachen, die uns beim letzten Mal irgendwie entgangen sind oder die wir suboptimal gemacht haben und so weiter und so fort, das war wirklich ganz cool. Dann hatten wir auch 2 Tage Mietwagen, haben uns coole Sachen angeguckt und ja, sind dann auch auf über Felsen gekraxelt und so weiter und alles gut. Alles ist gut gegangen und kurz vor Ende rutscht meine Frau ungünstig aus. Bäm, Bein gebrochen.
Was?
Also Wadenbein. Ne? Also Wadenbein ist der Knochen hinterm Schienbein, logischerweise, da wo die Wade ist. Ja, einfach so umgeknickt, also so weggerutscht, umgeknickt, komisch gefangen und dann wieder dran so ist, ja, tut weh, ja gut, umgeknickt, tut halt weh. Ja, und dann hatten wir ja sogar noch, die Frau vom Dennis ist ja Ärztin, noch praktisch die Ärztin direkt bei der Hand und die guckte sich das dann auch so an und sagte so, ja gut, kannst noch auftreten und den Fuß auch bewegen und so weiter und so fort. Spricht jetzt nicht unbedingt für einen Bruch, weil wir da halt noch vermutet hatten alle, dass das irgendwie was mit dem Fußgelenk da selber zu tun hatte, weil da wurde es auch dick und blau und so weiter und so fort. Ja, dann ist sie dann noch ein bisschen rumgehumpelt und dann Montag erstmal zum Hausarzt krankschreiben lassen, weil Arbeiten war halt auf jeden Fall nicht drin. Und dann am Dienstag zum Chirurgen zum Röntgen und der sagte dann, nö, ist gebrochen. Und dann zwar das Wadenbein, also dann so ein bisschen weiter oben, also eine Stelle, die dann auch nach ihrer Beschreibung jetzt gar nicht das ist, was wehgetan hat, weil wehgetun, sagt sie, ist eher unten. Und da ist halt auch richtig alles blau geworden und keine Ahnung, also irgendwie ganz komisch, aber so ist das. Und ja,
vielleicht sind da auch noch so ein paar Bänder gedehnt worden dadurch oder so.
Ja, und die tun dann mehr weh oder so. Keine Ahnung, wer weiß es schon. Auf jeden Fall, wenn ihr das hört, gestern waren wir dann im Krankenhaus und haben dann die Besprechung gehabt, was da jetzt gemacht werden muss. Also operiert werden muss es wohl auf jeden Fall. So der Stand. Nur wie jetzt, wie kompliziert das jetzt genau wird, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Hashtag Aufnahmeveröffentlichungsparadoxon.
Und an der Stelle, dann den,
gute Besserung.
Ja, natürlich, auf jeden Fall gute Besserung. Aber wie habt ihr denn dann den Rest des Urlaubs noch irgendwie verlebt? Ging das denn dann irgendwie? Also ja, hochlegen ist ja auch quasi Plan im Urlaub.
Ja, war ja nicht mehr viel und dann humpel. Also wie gesagt, laufen konnte sie ja. Zwar
okay,
schlecht,
also es ging wirklich, also auch weiterhin, auch Rückflug und so. Humpel.
Ja, alles, genau, humpel und ja. Also meine Frau anscheinend auch so unbreakable light zumindest. Ne? Also ja, was für ein Wadenbeinbruch, komm ran, Alter. Und wie das dann halt auch so ist, ne? Du bist halt da, hast die Koffer abgegeben, dann hast du halt drei Rucksäcke und ein Kind. Ich meine, auch meine Tragekapazitäten sind irgendwann erschöpft. Ja. Heißt, das hatte sie dann auch noch so. Ja. Mhm. So ist das. Hart im Nehmen, die Frau. Ich meine, gut, ist jetzt auch schon ein paar Jahre mit mir verheiratet, das härtet wahrscheinlich ab.
Da muss man ganz andere Sachen ertragen.
Das ist eine ganz
andere Schmerzen. Apropos Koffer und so, wir hatten ja einfach mal wieder Leitgepäck. Also wir haben einfach, weil mit Condor geflogen und da zahlst du ja alles extra. Selbst Handgepäck muss man ja extra zahlen und wir hatten wirklich dann nur jeder einen Rucksack mit.
Ja. Ist mir sehr schleierhaft, wie, aber okay.
Hat gereicht.
Ja, na gut, 6 Tage ist nochmal was anderes als 14, aber auch da.
Ja, 6 Tage Hotelanlage geht aber auch. Also ne, mehr als Badehose braucht man da nicht viel und dann geht das schon klar. Und wie gesagt, die Windeln mussten wir da dort kaufen, aber die haben auch Pampers da. Also.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, krass. Das ist ja nicht so schön. Also, aber
wir werden sehen.
Was soll man machen?
Ja. Nächste Woche Folge dann die finalisierende Berichterstattung hoffentlich.
Okay.
Mal gucken, wie lange sie dann zu Hause bleibt.
Wollen wir die Brücke nutzen? Wollen wir gemeinsam Hand in Hand über diese Brücke gehen mit der finalen Berichterstattung über dein Warhammer-Turnier?
Oh ja, okay.
Ja, komm.
Lang ist's her, aber ich habe großes Interesse daran, darüber zu sprechen.
Also.
Wann hat es stattgefunden? Muss man eben gucken. Schon vergessen.
Ich meine,
16. März, also vor fast einem Monat.
Das war doch auch mit der Grund, warum wir da die Folge nicht aufnehmen konnten, weil du da mit der Organisation des Ganzen irgendwie so
Das hatte ich ja auch noch da am Freitag irgendwie auch noch gepostet. Ne? Irgendwie hier Pila macht Pila-Sachen und dann war ich da alles am Vermessen.
Und deswegen komme ich direkt zu meiner wichtigsten Frage in dieser natürlich wieder Sportschau zu deinem Warhammer-Turnier, was ja, Spoiler Alert, für dich ganz gut gelaufen ist anscheinend. Und deswegen, du hast das Ganze organisiert. Jetzt mal ehrlich, hast du die Würfel gezinkt?
Achso, nee, da hatte ich ja keinen, also warum das überhaupt dazu gekommen ist, ist der Typ aus dem Club bei uns, der das sonst jetzt immer organisiert hat, hat sehr kurzfristig vor dem Termin sehr unkommunikativ das Handtuch geworfen. Also nach dem Motto, ich glaube, es waren so 3 Wochen vorher, so nach dem Motto, ey Leute, macht euren Scheiß alleine, ciao.
Oh.
Und dann hat halt der Vorstand von unserem Club, die alle selber früher zwar viel Warhammer auch gespielt haben, jetzt da mittlerweile aber alle gar nicht mehr so drin sind, dann einfach gefragt, so, ja, ey Leute, folgendes. Also um Catering und Essen und Geld und keine Ahnung was, den ganzen Orga-Kram, da können wir uns schon irgendwie drum kümmern, aber wir brauchen einfach irgendjemanden, der einen Plan vom aktuellen Warhammer hat, weil wir wissen nicht, wie so ein Tisch aussehen muss, wir wissen nicht, welche Mission man da spielen kann und so weiter und so fort. Wird sich da einer bereit erklären, das irgendwie in die Hand zu nehmen? Und dann habe ich halt gesagt, jo, bevor das nicht stattfindet, würde ich das wohl machen. Und haben die gesagt, ja, du kannst auch trotzdem, wenn du da angemeldet bist, trotzdem spielen, das ist nicht das Problem, weil dann Schiedsrichter und so macht dann auch jemand anderes und so weiter und so fort. Geht nur so um diese vorbereitenden Sachen halt und Anleitung da beim Aufbau und so weiter und so fort. Und das trifft sich von insofern ganz gut, weil es ja auch bei uns im Club Clubstunden gibt. Also im Jahr muss man 8 Stunden Arbeit im Club ableisten und da fallen solche Dinge natürlich auch rein. Da bin ich also jetzt schon mit fertig.
So wie Gemeinschaftsarbeit in einem Schrebergarten.
Ja, genau. Also das ist halt einfach, das hat sich einfach so ergeben, dass wir irgendwie mittlerweile sind wir ja bei, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube so 160 Mitglieder oder irgendwie so. Und von 160 Mitgliedern haben halt 30 Mitglieder auch nur einen Handschlag im Club gemacht, so nach dem Motto. Und das kann ja auch langfristig nicht die Lösung sein. Und deswegen wird das jetzt halt eingeführt. Ja, dass dann die sagen, jo, ich mache mir Lenz, dann zumindest ein bisschen extra payen müssen.
Mhm.
Ist ja auch eine Form von Solidarität. Ja, genau, dann habe ich das vorbereitet. Heißt mir Layout ausgesucht, Tische und so weiter und so fort. Und ja, dann haben wir da jetzt zockert. Aber dann aber beim Spielen selber sozusagen war ich ganz normaler Spieler.
Ja gut, das lief dann war alles organisiert.
Mit keinerlei Vorteilen gegenüber den anderen.
Ja gut, das war ja jetzt auch nur eine Spaßfrage, ne? Das ist ja klar. Das heißt, du hattest aber auch...
Ja, ist natürlich schon ein bisschen auffällig.
Genau, ich organisiere das und ich spiele mit und es läuft auch sehr gut. Dann sag doch mal, wie gut ist es denn eigentlich gelaufen? Komm.
Ja. Wir haben Spiele, ja, drei Siege.
Wir haben es ja bei Instagram schon gesehen und dachten alle, wir saßen vor dem Bildschirm und konnten es nicht glauben und wollten gar nicht wegswipen, aber irgendwann ging es ja automatisch durch die Stories. Aber was ist das denn? Also drei Spiele, drei Siege.
Ja.
Unfassbar.
Und dann aber den bemitleidenswerten vierten Platz.
Weil andere noch mehr, noch mehr Punkte bekommen?
Aber wenn du ja eine ausreichende, ja genau, also mehr Punkte in der Sekundärwertung sozusagen. Also Torverhältnis, sagen wir jetzt mal.
Ja, ja.
Weil wenn du halt eine ausreichend große Menge an Spielern bist und drei Runden spielst, gibt's halt auch beim Schweizer System mehr Leute, die tendenziell dreimal gewonnen haben. Der Anzahl vier.
Dann knapp am Treppchen vorbei ist dann irgendwie schon bitter. Das ist irgendwie hart.
Auch kein Pokal, kein neuen Pokal. leider gar nichts. Aber ich muss sagen, also 3-0 ist schon gutes Feeling auf jeden Fall.
Welcher von diesen drei Siegen war dir denn dann irgendwie so am wichtigsten? Kannst du das sagen? Also auf welchem bist du am stolzesten? Geht das irgendwie, dass du das irgendwie, also dass du sagst, boah, das ist ein besonders harter Gegner. Da fand ich das schon ganz besonders große Leistung, gegen den zu gewinnen oder so.
Also in meiner ersten Runde habe ich gegen so ein Warhammer Urgestein gespielt, den guten Imotech Sturmherr, seines Zeichens wahrscheinlich der erste deutschsprachige Warhammer YouTuber, könnte ich mir fast vorstellen.
Wow.
Also der hat einen YouTube-Channel, irgendwie so 7.000 Abonnenten und so. Und also den kennt eigentlich jeder in der Szene, weil er so der erste war, der so Warhammer-Content auf Deutsch, glaube ich, oder mit. Einer der ersten, der das gemacht hat. Ja, und der kommt hier auch aus dem Ruhrgebiet und der war da auf dem Turnier und Name und Gesicht, also Gesicht noch nicht mal, weil der nämlich im Internet ohne Gesicht auftritt sozusagen, also immer sein Gesicht da nicht zeigt, aber den hatte ich auch schon vorher mal gesehen und man kennt ihn halt, also spätestens vom Namen her. Und ja, gegen den habe ich in Runde 1 gespielt und da hatte ich schon so, oh gut, da kommt auf jeden Fall jetzt ordentliche Warhammer-Erfahrung an den Tisch. Glücklicherweise hat der eine Fraktion gespielt, die jetzt aktuell nicht so stark ist und die ich auch schon relativ gut kannte. Deswegen waren da nicht so viele Überraschungen drin. Und das ist aber trotzdem richtig knapp geworden. Also ich glaube, ich habe irgendwie so mit 3 oder 4 Punkten Unterschied nur gewonnen. Also wirklich ganz, 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 ganz knapp, weil es wirklich cool war. Aber das war ein sehr angenehmes Spiel. Und vielleicht da schon mal so ein bisschen Spoileria. Der hat mich auch eingeladen, ein Rematch auf seinem YouTube-Channel zu machen.
Oh, toll.
Also möglicherweise gibt es da demnächst mal Warhammer-Content von Lehrer Sprechtag featuring Imotech Sturmherr. Wenn es dann soweit ist, werde ich das noch ausreichend bewerben. So, und das war also dementsprechend so das prominenteste Spiel, sag ich jetzt mal. Runde 2 habe ich gegen einen aus meinem Club gespielt. Da habe ich relativ eindeutig gewonnen. Da hatten wir auch schon das Rückspiel, wo ich dann auf den Sack gekriegt habe. Also das habe ich gut getimt, sozusagen an der richtigen Stelle dazu gewinnen. Und dann das Finalspiel sozusagen habe ich dann gespielt gegen den guten Dennis. Der war nämlich auch auf dem Turnier.
Mhm.
Und wir sagen eigentlich immer, boah, nee, bitte nicht gegeneinander, so nach dem Motto, weil wir ewig und 3 Tage gegeneinander gespielt haben und man ja auf dem Turnier dann eigentlich gegen Leute spielen will, die man nicht so gespielt hat und man sich ja auch nicht so gegenseitig rauskegeln will. Und dann standen so wir aber ja halt
wenn Son Goku gegen Krillin kämpft.
Ja, genau. Ne? Aber wir standen ja halt dann beide eben 2-0, also hatten ja beide das erreicht, was wir erreichen wollen, weil das Ziel ist ja immer positiv gehen. Ne? Also 2-1 ist immer so das, worauf man, auf was man erst so zielt. Also alle Ziele erreicht sozusagen. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, dadurch, dass der jetzt in Kassel wohnt, ne, spielen wir gar halt auch nicht mehr so oft. Dann haben wir gesagt, ja komm, dann kommen wir jetzt auch, komm, kegeln wir aus. Und dann, ja, und dann konnte ich das auch für mich entscheiden, was mir insofern am meisten bedeutet, weil Dennis eigentlich immer so meine Nemesis. Also ich habe meine Bilanz gegen den ist absolut unterirdisch. Also ich habe von wo wir angefangen haben bis vor einem Jahr habe ich gefühlt nur auf die Fresse gekriegt.
Okay.
Also von daher. Shoutout zum zweiten Mal an der Stelle. Ja.
Aber für mich und auch die Hörenden, das ist jetzt nicht der, mit dem ihr im Urlaub wart.
Doch.
Doch, okay. Ach so.
Setz the one and only.
Also der, dachte der.
Das ist auch der mit den Animes, auch der.
Ah, der in Kassel wohnt, okay.
Das ist der in Kassel wohnt, das ist der Partneronkel von meinem Sohn ist und also alles ein Brei.
Okay, ja.
Gibt nur einen Dennis in meinem
Leben. Okay, ja, gut. Es gibt es kann nur einen Dennis geben. Ja. Jeder braucht einen Dennis. Ich kenne keinen. Ja. Im Vergleich zu früher, wo du ja doch häufiger mal verloren hast, hast du irgendwas verändert, so an deiner Strategie? Oder war das jetzt irgendwie pure Luck? So, also du sagst ja gerade, war irgendwie knapp auch und so. Oder hast du schon irgendwie aus deinen Fehlern gelernt und hast trainiert und daraufhin und bist da jetzt, hast irgendwas verändert, irgendeinen anderen Angriff? Wahrscheinlich hast du wieder, was hast du gespielt, wieder Necrons?
Naja. Ja, also einerseits hat es natürlich einfach was damit zu tun, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Armee unterschiedlich gut in Relation zu den anderen Armeen einfach ist und jetzt aktuell Necrons einfach an einem ganz guten Punkt sozusagen sind. Und ich glaube, der größte Unterschied zu sonst ist, ich habe eine Liste gefunden sozusagen, die, glaube ich, einfach wirklich stark ist und wenig suboptimale, also wenig bis keine suboptimale Entscheidungen hat und so. Und das war tendenziell schon immer eher, ich sag mal, so ein Schwachpunkt von mir, einfach wirklich richtig gute Listen zu bauen. Also sie hatten zwar immer einen grundsätzlichen Plan, aber irgendwann merkte man dann doch immer so, ah ja, das ist doch eigentlich scheiße und so weiter und so. Und das hatte ich jetzt einfach nicht. Und das habe ich auch, ich habe die Liste jetzt schon eine ganze Weile auch im Training dann immer gespielt, weil mir die einfach auch gut gefallen hat und auch Spaß gemacht hat. Und die scheint einfach ziemlich rund zu sein. Also, mal gucken.
Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, auch für unsere Hörenden, was ist denn eine Liste? Also ich weiß, was eine Liste ist, eine Einkaufsliste, aber wie baut man eine Liste, die man dann spielt?
Also die Armeeliste. Ne? Also ich hätte ja gesagt, die unterschiedlichen Modelle haben unterschiedliche Punktewerte und auf so einem Turnier spielt man 2000 Punkte und die Liste ist sozusagen, wie man mit welchen Modellen man diese 2000 Punkte füllt, sozusagen.
Okay, die Aufstellung oder was?
Genau.
Was ist das? Und die Mannschaftsaufstellung, der Kader.
Ja, genau. Und ich kann mich halt entscheiden, nehme ich jetzt Einheit A mit für 100 Punkte zweimal oder nehme ich Einheit B mit für 200 Punkte einmal. Und die Idee ist natürlich jetzt, okay, die Punkte sind gleich, also sind die auch gleich, aber ist halt nicht so.
Mhm.
Also weil das Spiel viel zu komplex ist, um das alles auf einen Nenner zu kriegen.
Ah ja. Okay.
Und dann kann man da halt sinnvolle und nicht so sinnvolle Entscheidungen treffen. Also es gibt einfach bestimmte Einheiten, die aktuell ihre Punkte sozusagen nicht wert sind und andere, die zum Beispiel ja so underkostet sind, also die auch 50 Punkte mehr kosten könnten und trotzdem gut werden. Und wenn sie dann 50 Punkte weniger kosten, sind sie halt auf der Grenze zu irgendwie overpowered oder irgendwie so. Ja, und die gilt es halt zu finden. Und dann reicht es aber in der Regel nicht einfach zu sagen, ja, hier, ich nehme jetzt einfach von meiner Armee das Beste, pack das zusammen und fertig, sondern dann muss das Ganze wie so eine Maschine mit so einzelnen Zahnrädern auch noch ineinander greifen und dann muss man gucken, was arbeitet gut zusammen, welche Aufgaben müssen erfüllt werden und so. Und das, da habe ich jetzt, glaube ich, einfach gerade eine gut geölte Maschine zusammengesetzt.
Ah ja. Das macht man dann immer schon im Vorfeld, sich überlegen, sozusagen. damit man auch weiß, was man alles mitnehmen muss und so. Mhm.
Genau.
Mhm. Mhm. So ja, das. Spannend. Cool. Dann also Glückwunsch zu deinen Siegen. Schauen wir mal. Dass, hoffe, wir auch, dass du auch demnächst mit deinen Siegen irgendwas erreichst.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Saison läuft ja weiter so zufriedenstellend.
Ja, wäre cool. Und ja, auf den YouTube-Kampf bin ich dann gespannt. Also,
jo.
Da werden wir auf jeden Fall alles Mögliche in Bewegung setzen, um das möglichst reichweitenstark zu verlinken.
Ja. Mit unserem ja. 3-Follower-YouTube-Account vor allen Dingen.
Ja, aber vielleicht.
Ja,
vielleicht.
Nee. Aber andere Zielgruppe auf jeden Fall, denke ich mal.
Ja, voll. Aber gut.
So machen wir das. Ja. Mhm. Alles klar.
Gut.
Das war dies. Was habe ich hier noch? Ich habe noch einen so einen. Keine Ahnung, in welche Kategorie es passt. Etwas, was ich gelesen habe und mir dachte auch, das will ich mal kurz erwähnen im Podcast. Also, der Vatikan
ist immer schon gut.
Hat eine Grundsatzerklärung veröffentlicht, nämlich die Dignitas Infinita. Und an dieser Grundsatzerklärung hat der 5 Jahre gearbeitet.
Und es geht um unendliche Würde.
Genau, die Würde, die Menschenwürde sozusagen, die von Gott gegebene Menschenwürde und vor allen Dingen auch, was diese Menschenwürde beeinträchtigt, ja.
Mhm.
Und nach 5 Jahren Vorbereitung und Überlegung sind sie darauf gekommen, dass Abtreibung, Gendertheorie, Geschlechtsumwandlung, Sterbehilfe und Leihmutterschutz gegen Gottes Plan verstoßen. Mhm. Und deswegen bitte nicht machen.
Also daran haben die 5 Jahre also gearbeitet.
Ja. Genau,
also alles, so, ja, okay, was klar. Eigentlich die Würde des Menschen wirklich jetzt mal hervorheben würde, sagen die, nee, dann lassen wir mal. Ja. Ja. Mhm. Also
die Aussagen an sich sind ja schon anstrengend genug, aber ist ja halt so, ja gut, also ich erwarte jetzt von der katholischen Kirche jetzt auch eigentlich nicht viel Progressiveres. Das Krasse ist halt einfach, dass sie für diese Erkenntnisse 5 Jahre brauchen.
Genau, fragt doch einfach in Bayern nach, da sagen die euch das eher. Ja, für den Vatikan ist Würde auch nur ein Konjunktiv. Ne,
also jetzt ohne dem Vatikan jetzt völlig Unrecht zu tun, da sind natürlich dann noch davor auch so Dinge wie Krieg und Menschenhandel und keine Ahnung was, also so echte Verletzungen von Menschenwürden mit dabei, aber die anderen halt auch.
Und ja, ja.
Kannst natürlich jetzt auch dreimal raten, über was die Medien jetzt mehr schreiben.
Ja, gut, ja, klar. Ja, und das der Europäische Gerichtshof hat jetzt ja heute, um jetzt nochmal eine positive Nachricht zu sagen, festgestellt, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist.
Ja.
Da haben doch Schweizerinnen geklagt vor dem EuGH. Und haben,
Gott sei Dank nur der Europäische Gerichtshof und nicht irgendein Gremium, das irgendwas zu melden hat.
Ja. Oder ist es ich überlege gerade, kann der überhaupt was sagen bei Schweiz? Egal. Nein. Also ja, egal. So, ich glaube, es war der Europäische Gerichtshof.
Machen wir uns nichts vor, absolut nichts, was irgendwie über Nationalebene irgendeine Organisation ist, hat irgendwas zu sagen. Also.
Nein, genau.
Ey Leute, macht mal nicht. Halt's Maul!
Ich hätte jetzt noch so 3 Medientipps oder 3 ja, Sachen, auf die ich in den Ferien jetzt so mir an Medien zugeführt habe und ganz gut fand. 2 Serien. Einmal hast du die Netflix-Serie 3-Body-Problem schon gesehen?
Nee, aber schon auf meine Watchlist gesetzt.
Ja, ich fand sie wirklich gut. Also richtig hohe Produktionswerte, tolle SchauspielerInnen, also auch einige, die man so aus Game of Thrones und so kennt und wirklich, wirklich cool gemacht, auch interessante Wendungen. Ich fand, na gut, wenn du es noch gucken willst, dann sage ich jetzt nicht so viel. Aber eine Sache ist vielleicht, also für, das sind ja alles, die Hauptfiguren sind ja alles so PhysikerInnen.
Hm.
Und also die sind alle viel zu schön für PhysikerInnen.
Viel zu hot. So hot ist kein Physiker.
Ja, auf jeden Fall, ey. Und naja, ansonsten, dann guck's nochmal. Also ich fand's ein bisschen kurz, tatsächlich. Also ich hätte jetzt mir ein bisschen, also ich hätte auch, also ich glaube, ich sage jetzt einfach, ich hätte gedacht oder gehofft, dass diese Serie einfach mit der Staffel beendet ist, sozusagen. Dass das jetzt eine Geschichte ist und die geht einfach irgendwie, weiß nicht, 15 Folgen und dann ist fertig. Aber nein, da müssen natürlich wieder ein neues Franchise draus entstehen und Staffeln ohne Ende und dann hast du aber auch trotzdem irgendwie nur, weiß nicht, 8, 9 Folgen oder so. Dann ist dann ruckzuck wieder vorbei. Aber die haben es in sich und die sind auch teilweise echt lang und wirklich hochwertig produziert. Also ganz toll. Und dann noch ganz toll, The Gentleman. Men, also mit E, also Plural. Also,
Plural.
Also ein Spin-off von dem Film von 2019 von Guy Ritchie. Hast du den gesehen? Ich auch nicht, aber ist auch, glaube ich, unerheblich, weil es ist sozusagen die gleiche Geschichte nochmal, aber als Serie aus einer anderen Perspektive. Und das ist ganz cool. Also es ist vor allem, jede Folge ist Guy Ritchie pur. Der hat auch die ersten beiden Folgen auch Regie geführt und der Rest ist aber auch alles seine Handschrift. Ne? Und das ist schon cool. Ich mag ja diese Guy Ritchie-Sachen mit diesen schnellen Schnitten und diesen interessanten Kameraperspektiven und überhaupt auch diese Stories, die immer total abgedreht sind und völlig überdreht, auf 12 gedreht, wie wir immer gerne sagen. Und da kommen auch alle möglichen Guy Ritchie-Elemente wieder drin vor. Und das ist cool. Also die Serie auch, ja. Englisch, so richtig Englisch. Das ist toll. Ganz cool. Ja, und dann war ich in
Dune. Auch Netflix, oder?
Auch Netflix,
auch Netflix?
Ja. Okay. Ja. Also Netflix kann Düne, momentan
in Düne,
was.
In Düne 2.
Und dann war ich in der Düne 2, ja. Nachdem ich eigentlich schon letzte Woche Dienstag gehen wollte und mein Sohn mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, indem er einfach nicht pennen wollte und nur nach mir schrie und ich dann meine zuvor schon gekauften Tickets habe verstreichen lassen müssen, weil ich dann wieder kurz vorm Eintritt in den Kinosaal zurück nach Hause fahren musste, habe ich es dann jetzt am letzten Samstag nochmal gemacht und da hat es funktioniert und da habe ich auch erst im Kino das Ticket gekauft und das war eine gute Idee und das war dann schön, ja, ein schöner, also dafür ist Kino da, ne? Also ballert halt ordentlich und tolle Bilder, ganz intensiv und trotzdem, obwohl der Film, glaube ich, 3 Stunden 10 geht oder so, habe ich gedacht, irgendwie geht das alles ganz schön schnell, was da passiert. Also so schnell, dass ich teilweise nicht kapiert habe, was da eigentlich jetzt los ist. So. Also, und ich habe den alten Film von David Lynch gesehen. Ich habe den ersten Teil natürlich geschaut. Ich habe auch hier diesen Stay Forever, die Welt von Dune Podcast gehört. Für die ganze Hintergrundgeschichte. Und trotzdem gucke ich mir den Film an und sage, wieso das denn jetzt? Und da, Und, na, also. Ich weiß nicht, woran es lag, aber vielleicht bin ich auch einfach doof. Aber irgendwie fand ich manche Ereignisse dann doch irgendwie ziemlich konfus. Naja, vielleicht ging es euch da draußen ja auch so. Könnt ihr ja mal kommentieren. Macht er eh nicht. Egal. Ja, auf jeden Fall auch da.
Macht er eh nicht, ihr Penner.
Auf jeden Fall, dritter Teil steht ja auch da aus. Das war ja in diesem David Lynch-Film von 86 oder so ist der ja. So krass. Da wird ja einfach das, was jetzt alles im zweiten Film passiert ist, wird einfach kurz erzählt. Ja, und dann ist er da lang gegangen und dann ist er da lang gegangen und dann hat er da und dies und das. Und ich glaube, es wird einfach das Ende einfach nur noch kurz so aus dem Off erzählt und dann ist Ende. Und jetzt hier in diesem Villeneuve-Film geht es einfach wirklich nach und nach. Also, da passiert noch einiges. Ja. Aber tolles Schauspiel.
Wie viele Bücher gibt's?
Es gibt, glaube ich, 7 Bücher. Aber die beziehen sich nicht alle auf diesen Paul Atreides. Also ich glaube, das ist dann auch immer
das ist die Hauptfigur?
Damit. Ja.
Genau. Gar nichts. Ich kenne nichts. Nee. Kein einzigen Film. Also ich weiß, dass es Sandfilmer gibt. Das ist alles, was ich
weiß. Ja. Also ich hatte, bis der erste Teil rausgekommen ist, den alten auch noch nicht gesehen. Aber den habe ich mir dann jetzt auch mal irgendwie damals dann reingezogen und dann auch den neuen Dune und so. Und das ist schon eine interessante Sci-Fi-Welt. Also, weil die auch,
also wie gesagt,
die haben zum Beispiel
nicht
keine
gelesen,
Computer.
Computerspiel nicht gespielt, ja. Filme nicht gesehen.
Ja.
Bin komplett raus. Die haben keine Computer?
Genau, die haben halt Menschen, die mit diesem Spice irgendwie besonders irgendwie in Kontakt und dann dadurch irgendwie besondere Berechnungen anstellen können und so. Und das ist ja auch eine interessante Sci-Fi-Theorie. So.
cool.
Ja, ist auf jeden Fall auch noch mal eine ziemlich krasse Sci-Fi-Geschichte. So, mhm. Also sehr monumental, also sehr, sehr riesig, sehr groß. Und das ist irgendwie auch toll. So. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das so viel dazu nochmal. Also ja. Sollte man sich, wenn es noch geht,
im Kino
ansehen.
Klingt, ja. Klingt sinnvoll, ja. Dann vielleicht auch noch jetzt noch ungeprüfter Tipp. Aber auf Disney Plus ist jetzt angelaufen X-Men 97.
Mhm.
Das ist eine Fortsetzung der Animated Series X-Men von, oh Wunder, die 1997 zu Ende gegangen ist. Und die Rezension der ersten Folge, die ich da aktuell habe, kommt vom guten Simon. Warte. Hast du schon X-Men 97 angefangen? Ich schreibe Fragezeichen. Er, Disney X-Men im Style der 90er ist jetzt gerade rausgekommen. Schreibe ich geilo. Er so, jupp, hab Folge 1 gesehen. Direkt Feeling. Und dann habe ich mir so Bilder angeguckt und das sieht halt tatsächlich genau, also so vom Style her genauso aus wie diese Originalserie, wahrscheinlich einfach nur in schön sozusagen. Und ich muss sagen, also die habe ich als Kind gesehen, aber da habe ich schon auch echt Feeling. Also nur vom, allein, dass ich weiß, dass es jetzt gibt, das heißt, das will ich mir jetzt auf jeden Fall auch rein gönnern.
Ja, allein die Titelmelodie und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe einen Kumpel, der mit dem wollte ich eigentlich letzte Woche mal so irgendwie was machen, aber dann war der krank. Sein Kind war aber gar nicht da und er lag wirklich nur zu Hause krank rum und er hat dann auch ein Video geschickt, wie er diese X-Men-Serie geguckt. Schön zu Hause, krank auf dem Beamer. So. Ja.
Ja, die gibt's auch oder gab es auch die ganze Zeit bei Disney Plus, aber leider nur mit englischer Tonspur. Und das sind so Sachen, die kann man nicht gucken. Die muss man, weil sonst geht dieser Retro-Faktor einfach zu sehr weg.
Ja.
Und dann geht das nicht. Geht nicht.
Ja. Ja, da habt ihr ja wieder einiges zum Schauen und zum Nachholen. Ne? Gute Tipps hier von uns an dieser Stelle. Im Service-Teil von Lehrer-Sprechtag. Kommen wir doch mal direkt dann zur nächsten Kategorie, sozusagen, oder zur echten Kategorie.
Zum Comedy-Teil.
Zum Comedy-Teil, ja, vielleicht. Im Politikunterricht, also Kloppe der Woche jetzt, ne? Für alle, die es noch nicht gecheckt haben. Im Politikunterricht ging es letztens um die wichtigsten Institutionen in unserem Staat. Also, ne, Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, Bundesregierung und so weiter. Und man nennt das ja auch Staatsorgane. So. Und dann habe ich, nachdem wir alles besprochen hatten, nochmal so in die Runde gefragt, so was meinen Sie denn jetzt ist so das wichtigste Organ? So, ich wollte so ein bisschen suggestiv darauf hinaus, dass vielleicht der Bundestag das wichtigste ist, weil ne, wählen wir selbst und vertritt im Prinzip als Forum der Nation die Interessen der WählerInnen und des Volkes und so, von wegen repräsentative Demokratie. Stattdessen kam die Antwort, die Haut?
Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass irgendwie so Herz oder so als Organ kommt, aber.
So, aber ja, genau. Also dann fragt man nach dem Wichtigsten, also dann, erstmal perplex und dann, ach, ich habe jetzt nicht richtig zugehört. Ja, okay.
Aber auch auf die andere Frage, wäre das ist ja keine gute Antwort einfach.
Eben, warum ist denn die Haut das wichtigste Organ? Also klar, die ist nicht unwichtig und die ist auch das, glaube ich, das größte Organ und so und solche Sachen.
Größtes Sinnesorgan, das ist halt das, was man über die Haut so weiß.
Aber ein Herz ist schon wichtiger. Und so ein Hirn und eine Leber. Ja. So, in den Leber steckt das Wort Leben drin, deswegen heißt sie so. Kannst ein Stück Haut rausreißen, das geht schon, aber ein Stück Herz rausreißen, schlecht. Naja, ja.
Aber gute Faustregel.
Okay. Ja. Ja. Okay. Immer wieder gut.
Gut.
Jetzt dann bin ich gespannt.
Jetzt schauen wir nämlich mal, ob du dich da sozusagen ein Stück weit besser schlägst im Politik- und Gesellschaftsunterricht. Oh, denn es ist ja Abitur-Vorbereitungswoche. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil du jetzt auch schon so ein bisschen raus bist, kannst du dich mal ein bisschen noch mal wie ein Schüler fragen. Deswegen habe ich hier so ein paar Klassiker aus einer mündlichen GG-Prüfung am Start.
Mal sehr gucken, gut.
Mal gucken, ob du dich noch auskennst.
Ich bin übrigens im Prüfungsausschuss von einer Kollegin als Protokollant eingesetzt. Wie so ein Anfängerreferendar, werde ich jetzt hier wieder als Protokollant eingesetzt.
Der letzte Hund, ja, genau.
Irgendwie
wenn du auch demnächst mal eine AHR-Klasse unterrichten möchtest, kannst du erstmal hier anfangen.
Genau.
Damit du weißt, wie das geht.
Dann darf ich demnächst mal wieder den ganzen Tag pinnen. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Aber gut.
Gut. Dann werden mit Sicherheit die ein oder andere dieser Fragen dort gestellt werden. Nämlich, welche Lösungsmodelle für die soziale Frage gab es und wie bewerten Sie diese?
Es gibt das, also gab es in der die historische soziale Frage.
Korrekt.
Ja, also es gibt das den Lösungsansatz, einfach grob gesagt, des Kommunismus, dass sozusagen alle Menschen das Gleiche bekommen und es keine Klassenunterschiede mehr gibt und so und Eigentum abgeschafft wird. Ist eine tolle Idee, ist aber eher unwahrscheinlich umzusetzen, so. Also außer es geht nach Herrn Pieler, der würde das gerne. dann gibt es natürlich den Lösungsansatz der Kirche, wo es um humanitäre Hilfe geht und zum Beispiel die Kolpinghäuser und so dafür gesorgt haben, dass eben Leute, die von der Armut betroffen waren, dort versorgt wurden, eben im Sinne der christlichen Nächstenliebe. Ja, ist ganz nett, aber hat halt mit Kirche zu tun, ist halt deswegen irgendwie trotzdem fragwürdig, weil wir haben ja gerade schon gehört von wegen Dignitas Infinitae, ist halt, geht aber vielleicht ein bisschen weit, so. Man muss sich halt der Kirche irgendwie da, egal, so. Dann gab es natürlich noch den Ansatz aus der Arbeiter, also aus der industriellen Schaft selbst, zum Beispiel von Krupp, wäre da gut zu nennen, der mit eigenen Ansätzen, also mit betrieblichen Pensionen und anderem dafür gesorgt hat, dass seine Kruppianer gut versorgt sind. Nachteil des Ganzen ist natürlich, dass sie dadurch auch an ihn und seine Firma gebunden wurden. Und wer die Firma verließ oder sich politisch irgendwie betätigte, der verlor eben diese Benefits. Ja, und dann gab es noch Bismarck mit seinem einerseits mit seinen Sozialversicherungen, die es ja heute immer noch in erweiterter Form gibt, aber dann eben mit Zuckerbrot und Peitsche mäßig auch den Sozialistengesetz, also das strikte Vorgehen und das eiserne Vorgehen gegen die sozialdemokratischen Bestrebungen.
Genau, und die sind dann auch der letzte Lösungsansatz.
Ach, die Sozialdemokratie
gab es auch noch.
Stimmt, ist mir auch gerade noch eingefallen, aber da habe ich kurz gedacht, kann man das mit den Kommunisten gleichsetzen? Nein, nicht ganz. Also Sozialdemokraten sind da doch ein bisschen realistischer.
Kommunistenleid.
Kommunistenleid.
Aber also damals wegen, hat auch schon...
Von wegen Arbeitszeitreduzierung und solche Sachen, also dass da... Und Arbeitsschutz und solche Ideen.
Aber durchaus auch so Kontraklassengesellschaft und so. Also
ja.
Das war schon durchaus noch kommunistischer als so eine SPD heute.
Ja. Gut.
Gut. Bleiben wir ein bisschen in der Zeit oder beziehungsweise in der Aufarbeitung dieser Zeit, nämlich sollten Statuen, die an die Kolonialgeschichte erinnern, entfernt werden?
Oh Gott, so eine Urteilsfrage hier.
Meinst du, wenn ich jetzt sage, in welchem Jahr hat Bismarck die Krankenversicherung eingeführt, rasierst du mehr oder was?
Nee, das ist auch nicht so gut. Also. Das ist doch schön. Also diese Frage ist eigentlich ganz nett, weil die kann man natürlich so und so sehen. Statuen, die an die Kolonialzeit erinnern, sind ja per se erstmal nicht verkehrt, weil natürlich an historische Gegebenheiten immer erinnert werden muss, damit sich Geschichte nicht wiederholt und auch sozusagen man darüber nachdenkt, wie ja, gewisse Sachen entstanden sind, die heute so sind, wie sie sind. Und das Problem ist aber, wenn diese Statuen sozusagen bestimmte Menschen oder bestimmte Handlungen zu sehr glorifizieren oder so. Also wenn eine Statue eines Kolonialherren oder so dort gezeigt wird, dann kann man schon mal darüber nachdenken, diese zu entfernen und gegen vielleicht eine andere auszutauschen. Ich bin ja auch immer ein großer, ich bin immer wieder erstaunt, dass so eine Lothar-von-Trotha-Straße immer noch existiert oder auch so eine Karl-Peters-Straße, so diese ne, also der Karl-Peters hatte ja den Spitznamen der Hänge-Peters, da, weil er ja einfach willkürlich da in Afrika, wo war er, Deutsch-Südwestafrika oder so, auf jeden Fall dort halt die Einheimischen gehängt hat, und Lothar von Trotha war ja der maßgeblich Beteiligte an dem hier Massaker, da der, wie hießen sie? Herero, genau. Der die da in die Wüste geschickt hat, genau. Und die, also zu, da kann man durchaus schon argumentieren, dass Statuen solcher Menschen entfernt werden sollten und dann vielleicht eine andere.
So. Ja, ich ging jetzt auch mehr in Bezug auf solche Leute. Okay. Werden wir ein bisschen mehr gesellschaftswissenschaftlich? Wie machen wir denn noch?
Du guckst einfach wirklich deine.
Ja, ich spoiler die jetzt, also.
Gut, immer gut, Lehrersprechtag zu hören.
Ja. Und das Gute ist, ich habe jetzt einfach schon mal 5, die dann am Freitag in der Vorbereitungswoche, da kommen die dann auch schon mal vor in der simulierten Prüfung. 2 Fliegen mit einer Klappe. Diskutieren Sie Vor- und Nachteile der Industrie 4.0. Das, liebe SV, ist immer die beste Reaktion in so einer mündlichen Prüfung auf eine Frage, die ein Prüfer stellt.
Industrie
4.0. Dein Ernst, Bruder?
Dazu müsste man erst einmal definieren, was für Industrie 4.0 eigentlich
ist. Ja, haben wir in der Frage davor gemacht.
Ja, okay. Es ist ja eine Frage, die gerade in dieser Zeit mit KI und so weiter immer wieder neu aufkommt und jetzt umso mehr, wo wir sehen, wie rasant sich KI verändert. Sascha Lobo hat ja auch gesagt, dass das tatsächlich eine Errungenschaft ist, die mit der ersten industriellen Revolution vergleichbar ist. Und da wird sich einiges verändern. Es wird sich einiges auf dem Arbeitsmarkt verändern und da sind auch gleich positive und negative Faktoren vorhanden. Also viele Berufe, die vor allem das Malochen angeht, werden in Zukunft wegfallen, weil sie immer weiter automatisiert werden können durch noch bessere Internet of Things Techniken und so. Und gerade auch eben Berufe, die nicht so hohe Qualifikationen erfordern, werden dadurch wegfallen. Aber es gibt halt auch Menschen, die eben nicht, also es gibt halt nicht nur Studierende so und AkademikerInnen. Und deswegen muss es auch für diese Menschen später Arbeit geben. Und was macht man dann? Und das ist eine große Frage, so die sich dadurch zum Beispiel stellt. So. Mhm. Außerdem ist das schlecht fürs Klima. Weil so ein ChatGPT braucht ganz schön viel Wasser und Strom.
Und Vorteile gibt's auch, oder?
Ja, Vorteile, ja, es wird alles rosig. Die Zukunft wird ganz toll.
Alles geiler. Alles wird ein bisschen geiler.
Also in Verbindung mit einem bedingungslosen Grundeinkommen können wir uns bald alle irgendwie schön auf eine Insel legen und dann ist gut. Und alles andere passiert automatisiert. Es wird halt irgendwie alles immer noch bequemer und gerade habe ich noch das Klima angesprochen. Es kann natürlich auch sein, dass dadurch auch nur einige Dinge für die Umwelt passieren tatsächlich sogar, weil irgendwie eben durch automatisierte Verfahren zum Beispiel Müll aus Weltmeeren entfernt werden kann und so, wo oder generell Dinge passieren können, die Menschen von Hand nicht tun können, die aber Roboter und Maschinen erledigen können. So. Mhm.
Ja. Jetzt haben Sie das Thema Klimawandel ja schon angesprochen. Wie bewerten Sie denn Ihre Rolle beim Thema Nachhaltigkeit, auch unter Berücksichtigung Ihrer vielleicht beruflichen Perspektive?
Ja, ich sehe mich ja selbst als, Moderator und Mediator. Also ich versuche ja auch meine persönlichen Tipps weiterzugeben, gerade in meinem Beruf an meine SchülerInnen. Aber ganz ehrlich, so ein unbescholtenes Blatt, nee, wie sagt man? es ist ganz schön schwer, so eine Prüfung.
Unbescholtener Bürger oder unbeschriebenes Blatt, glaube ich.
Ja, sowas. Also beides. Bin ich ja auch nicht. Also das muss ich ja auch dazu sagen. Also, ich weiß auch nicht. Also es ist, also wenn jeder so leben würde wie ich, bräuchte man, glaube ich, drei Erden. So. Mhm. Ich bin aber auch in gewisser Weise, also nicht bereit, so zu leben, dass man nur eine halbe Erde oder so bräuchte oder so, weil das
eine würde reichen.
Ja, aber es gibt ja auch weiterhin Leute, die acht Erden brauchen und so. Aber man hat sich halt an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt und diesen dann sich jetzt wieder aufzugeben, ist einerseits fast unrealistisch und andererseits auch schade.
Okay.
Ja. Gut. Aber ich habe kein Auto. Dann, ich hab kein Auto. So. Und ab und zu verzichte ich auf Fleisch. Ich habe heute kein Fleisch gegessen. Haben Sie heute schon Fleisch gegessen, Herr Prüfer?
Muss ich kurz überlegen. ja.
Ja, so.
Sehen Sie? So. Und ich bin heute auch schon Auto gefahren.
Guck, ich nicht.
Aber um mich geht's ja hier auch nicht.
Nee, stimmt.
Ich würde diese Frage ja auch immer beantworten mit, meine persönliche Rolle ist da sehr untergeordnet, weil der Klimawandel ein Problem ist, das nur durch politisches Engagement auf globaler Ebene gelöst werden kann. Und Einzelentscheidungen einzelner Personen dabei nahezu keine Rolle spielen.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also.
Ja, aber ich bin ja hier der Prüfer, ergo ist das, was ich sage, richtig. So, dann haben Sie es geschafft. Die Kommission berät sich jetzt und in circa 30 Minuten können Sie dann Ihre Note in 3,12 erfahren.
Können Sie mir nicht schon mal einen Tipp geben, so einen kleinen? Nee,
die Prüfungsordnung verbietet es, mit Ihnen darüber zu sprechen. Sie brauchen mir auch nachher keine Teams-Nachricht schreiben, dann darf ich auch nichts dazu sagen.
Gar nichts? Und wenn ich Sie einfach nur... Bei WhatsApp?
Nee, geht nicht.
Oh, okay, dann gehe ich jetzt.
So, ja, schönen Tag noch. Klassischer Prüfungsdialog auf jeden Fall.
Ja, ja, klar.
Ich hatte hier noch persönliche Vorteile der EU, aber das habe ich mir gedacht, komm, lass stecken.
Ja, ja, man darf reisen, wohin man will und so und freies
Daten. Und Elternzeit.
Ja, aber auch hier, ne, Ägypten. Weißt du, wie teuer 1 MB Internet gewesen wäre über mein Handy?
Ne.
2,50 Euro. Ja, da merkst du, dass du, warte, es gab ein bisschen WLAN im Hotel, aber war nicht so ganz einfach. Also, es war ein bisschen schwierig. Die Stories hochzuladen mit den Bierchen hat auch immer ein bisschen gedauert.
Ich wollte gerade sagen.
War auch mal schön. War mal Digital Detox, so ein bisschen.
Ja,
so.
Nicht schlecht.
Allein schon am Strand kein WLAN zu haben, ist auch schon mal gut.
Ich war schon so lange nicht mehr irgendwie im nicht-europäischen Ausland völlig verdrängt, dass das geht, dass man irgendwo Geld für Internet bezahlen muss. Ja. Habt ihr da diesen Einreisequatsch, gibt es den auch immer noch, dass man dann da dieses Visum am Flughafen da noch sich ranfackern lassen
muss? Was ist das eigentlich? Genau, und vor allem in bar bezahlt. Ich muss dann auch Geld abholen am Geldautomaten und da man nur irgendwie maximal 2000 ägyptische Pfund abholen konnte, musste ich zweimal Geld abholen, weil ich ja für uns alle bezahlen musste. Und ich habe gedacht, was ist das denn für eine Abzucke hier irgendwie. Ja. So, warum kann ich das?
Hast du denn da so an dem offiziellen Schalter bezahlt oder bei irgendeinem Hoshi davor?
Bei so einem Hoshi davor, glaube ich.
Klar, deswegen auch bar.
Ja, ja. Klar. Mhm. Ja. Aber ich fand es auch wieder witzig mit den ganzen Stempeln da so in den Pass und so. Und wir mussten auch so ein Einreiseformular ausfüllen, dass man uns eigentlich, Condor, im Flugzeug schon aushändigen sollte. Ja, ja. Aber die hatten die nicht. Und dann mussten wir die uns erst abholen. Und dann hatten die aber auch keine Stifte. Und wir hatten aber, Condor, Buntstifte geschenkt bekommen für meinen Sohn. Und dann haben wir es damit versucht, das auszufüllen.
Süß.
Ah, aber irgendwie, es war halt dann auch schon ein langer Tag gewesen und man wollte irgendwie auch langsam mal ins Hotel und so. Und das hat sich alles ziemlich hingezogen. Mhm. Naja. Ja, gut. Es ist halt Sklaventraining, ne? Man muss da halt durch. So, das ist halt so. Auch auf dem Rückflug, ich glaube, wir wurden 3-mal kontrolliert und 10-mal wurde der Pass kontrolliert.
Aber jetzt nochmal, Moment, jetzt nochmal von vorne, aber wie, du hattest kein Bargeld?
Ich habe nie Bargeld im Urlaub mit.
Ja, aber du brauchst auch Bargeld für Backschisch.
Nicht, wenn ich den ganzen, nee, wofür denn?
Wie, nee?
Nee, wofür denn?
Ja, für absolut jeden, mit dem du da in Kontakt trittst.
Ja, im Hotel selbst brauche ich ja keinen. Also,
weil die dein Zimmer hast du selber geputzt.
Ach so, dafür hatten wir ein bisschen Bargeld dann da über und außerdem, da nimmt man ja auch ganz gerne Euro an. Und im Hotel gab es auch einen Geldautomaten.
Na gut. So.
Ja, nein, natürlich haben wir für das Zimmerpersonal auch ein bisschen Trinkgeld dagelassen. So. Ja. Aber ich glaube, Backschisch ist was anderes als Trinkgeld, ne? Also Backschisch ist eher Bestechung, ne?
Ja, nö. Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist bei uns, da sind das zwei Wörter und bei denen ist es halt ein Wort. Okay. Also ich glaube, Backschisch ist im Prinzip sowas wie freundliche Zuwendung sozusagen. Also sowohl die Putzfrau bekommt einen Backschisch als auch der Typ an der Führerscheinstelle.
Okay, ja, gut.
Also ich glaube schon, dass es tatsächlich dasselbe ist und auch, glaube ich, tatsächlich wertneutraler.
Okay, egal. Ich habe selten Bargeld mit. Ich habe auch im Urlaub vor allem eigentlich nie mittlerweile fast gar kein Bargeld. Also ich wechsle auch kein Geld vorher mehr oder sowas. Und ein bisschen Geld, was ich noch im Portemonnaie hatte. Ansonsten Pech gehabt.
Ich wollte sagen, aber da Trinkgeld in Euro ist, glaube ich, tatsächlich stabil. Aber den Visumsquatsch konnt ihr nicht in Euro payen?
Nee. Okay. Nee, das musste in Pfund bezahlt werden.
Ja, denn
Hausaufgabe. Ja, genau. Ich dachte, es ist doch cool, wenn eine Hausaufgabe zum heute vorpasst. Denn beim letzten Mal war es ja auch schon so. Da habe ich über den Gotthardtunnel gesprochen und dann Gotthard die Band aufgegeben. Und deswegen breche ich jetzt einfach mal ganz kurz durch unsere Reihe deutscher Filme und gebe natürlich den vorhin irgendwann schon angesprochenen Apollo 13 Film auf. Ein Film aus dem Jahr 1995 von Ron Howard. Den kennen wir von A Beautiful Mind und den ganzen Dan Brown-Verfilmungen, also Da Vinci Code, Illuminati, Inferno und so. Und deswegen, weil der so Tom Hanks so gerne hat, kommt der auch vor. Nämlich die drei Astronauten werden gespielt von eben Tom Hanks, Bill Paxton und Kevin Bacon. Und außerdem sind natürlich dabei, wir sind mitten in den 90ern, Gary Sinise, Lieutenant Dan und so. Und natürlich, wie immer, Ed Harris. Ed Harris muss auch irgendwie immer vorkommen. Also, und der Film basiert tatsächlich auf dem Buch, Achtung, Titel, Lost Moon, The Perilous Voyage of Apollo 13. Das hat nämlich der originale Astronaut griffig. Und Kommandant der Mission. Bitte? Griffig, ne? Ja, in der deutschen Übersetzung heißt er einfach nur Apollo 13. auf jeden Fall hat das der Jim Lowell geschrieben, der ja der Kommandant der Mission gewesen ist. Und zwar auch erst ein Jahr davor. Und der hat auch in dem Film einen Cameo-Auftritt. Der ist nämlich der Captain der USS Iwo Jima, der dann die Landekapsel da aus dem Wasser fischt. So. Mhm. Deswegen schüttelt er quasi in der Szene sich selbst die Hand. Als dann Tom Hanks, als er da rauskommt und er als, also er selbst, dann ihn begrüßt. Ja. Spannender Film, natürlich schon ewig nicht mehr gesehen, aber sollte man sich angucken. Also ich fand, das war dann so ein Film, früher, wenn der im Fernsehen lief, das war tatsächlich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Blockbuster, weil da war wirklich jeder zu Hause vom Fernseher und guckte den. So, da war niemand mehr auf der Straße. Das ist ja so die ursprüngliche Definition von einem Blockbuster. Also der ganze Block ist halt leergefegt, sozusagen. Keiner mehr da, alle sind drin und gucken diesen Film. So. Und ja, dementsprechend auch, wie du vorhin schon sagtest, dieser geflügelte Satz, Houston, wir haben ein Problem, den kennt man eigentlich auch erst seit diesem Film. So, ne? Und was da alles so passiert ist. Zumindest wir, die natürlich 1970 nicht dabei waren, so als das wirklich passiert ist. Ja, ganz cool.
Gut, dann gucken wir uns den an.
Ja.
Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bereitet euch fleißig auf eure Abiturprüfung vor.
Das solltet ihr tun, auf jeden Fall. Also die Daumen sind gedrückt und so weiter und so fort. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt zwischendurch, dann hier vielleicht noch mal so ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber von dem anderen Podcast. Also ich habe nicht die Mama bei dem Podcastpreis angemeldet. So, einfach mal so. Weil ich einfach mal gucken wollte, so. Und da ist so nominiert für bester Newcomer, weil ich das witzig fand mit so meinem Sohn als Newcomer und so. Votet da mal für, bitte. Also, ihr findet die Links überall, nicht die Mama-podcast.de und so. Und auch auf der Seite von dem Deutschen Podcastpreis. Ich glaube nicht, dass der irgendeine Chance hat zu gewinnen, ist ja klar. Aber ihr könntet da trotzdem einfach mal abstimmen. Wäre ganz nett, so. Und wenn ihr schon dabei seid, dann macht doch einfach mal kurz mit Lehrersprechtag auch weiter. Wir sind zwar nicht bei dem Podcastpreis angemeldet, das haben wir irgendwann schon einmal gemacht und es hat nichts gebracht. Und dann haben wir es gelassen seitdem. Aber wir waren letztens in den Apple Podcast Charts, mal in den Top 100. Und da könnten wir mal wieder hin. So, also macht das mal. Also Apple Podcasts, hier 5 Sterne, Rezension und abonnieren. Bitteschön, Dankeschön.
Heftig reinklicken.
Jo.
Wenn das nächste Mal passiert, musst du das screenshotten.
Ja, ich habe das nicht direkt gesehen. Ich kriege immer so einen Chart Weekly und dann gucke ich da aber auch nicht immer rein. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass wir mal da waren. Meistens rangieren wir eher außerhalb der Charts oder in den Top 200 vielleicht schon mal. Ja. Naja. Okay.
Dann Gedicht. Mhm. Und zwar brauchte ich ja irgendwie ein neues Thema. Und dann habe ich gedacht, wenn dir nichts einfällt, frag ChatGPT. Und da habe ich ChatGPT gefragt, ChatGPT, wer sind denn die 10 berühmtesten deutschen Dichter? Und da hat ChatGPT gesagt, Platz 10, Theodor Storm. So, und jetzt gibt's alle 2 Wochen ein Gedicht in aufsteigender Reihenfolge von den Top 10 der deutschen Dichter. Cool.
Und
cool.
Dafür Industrie 4.0.
Genau, nur dafür. So, Hans Theodor Volsen Storm. Geboren am 14. September 1817 in Husum und gestorben am 4. Juli 1888, in Klammern 3 Kaiserjahr, Klammer zu, in Hanerau-Hademarschen. War ein deutscher Schriftsteller. Mit seiner Lyrik und Prosa gehört er zu den bedeutendsten Vertretern des poetischen Realismus. Storm ist vor allem für seine Novellen bekannt, empfand sich allerdings in erster Linie als Lyriker und sah die Gedichte als Ursprung seiner Erzählung. Für ihn war das Erlebnis das Fundament seiner Gedichte, während er Gedankenlyrik fernstand. Einige Verse und Novellen richten sich gegen den Adel und kritisieren die Beamtenhierarchie sowie die Verbindung weltlicher und geistlicher Kräfte. Und von ihm gibt es Die Stadt 1852. Am grauen Strand, am grauen Meer und seit ab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer, doch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, Es schlägt im Mai, kein Vogel ohne Unterlass. Die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei. Am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, du graue Stadt am Meer.
Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem.